Deutschlandfunk, kontrovers.
Mit Christoph Heinemann, guten Morgen zu kontrovers und willkommen. Offiziell finden Übungen statt. Die russische Führung hat an der Grenze zur Ukraine und in Belarus ca. 130.000 Soldaten zusammengezogen. Es gibt Berichte darüber, dass russische Kriegsschiffe im Zug einer Marineübung fast die gesamte Küste der Ukraine im Schwarzen und im Asowschen Meer blockieren. Am Wochenende telefonierte US-Präsident Biden und Frankreichs Staatschef Macron mit Wladimir Putin ohne erkennbare Folgen Richtung Entspannung. Heute reist der Bundeskanzler nach Kiew, morgen besucht Olaf Scholz Wladimir Putin. Unterdessen werden bereits Termine für einen möglichen russischen Angriff genannt, der 16. oder der 20. März. Das Auswärtige Amt hat deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zum Verlassen der Ukraine aufgefordert, wie auch andere Regierungen ihre Landsleute. Gegenwärtig wird geredet, nicht geschossen, wobei in der Ostukraine seit Jahren kriegsähnliche Zustände herrschen und die russische Führung die Krim-Halbinsel dem eigenen Staatsgebiet einverleibt hat. Putins Säbelrasseln. Greift der russische Bär an oder will er nur spielen? Unser Thema bis 11.30 Uhr. Und wir bitten Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, sich zu melden. Unsere europaweit kostenlose Telefonnummer lautet 00800 44 64 44 64. Sie können uns auch per WhatsApp erreichen, uns eine Sprach- oder eine Textnachricht schicken. Die Nummer 01 73 56 90 322 und unsere Mailadresse kontrovers@deutschlandfunk.de. Und Hörerinnen und Hörer haben sich zu Wort gemeldet.
Ja, hier ist Dietrich Oldermann, Potsdam. Diese Verfahrensweise mit Russland ist doch eine reine Kriegshysterie der NATO. Die NATO will sich damit nur rechtfertigen, denn ohne Gegner wäre sie ja völlig überflüssig.
Guten Morgen aus Berlin. Matakovic ist mein Name. Ganz klar höre ich seit Wochen, seit Monaten ein Säbelrasseln, aber immer wieder aus einer Richtung, die immer wieder die Welt mit Kriege, mit Feuer, mit Terror überzieht. Und das ist Washington.
Mein Name ist Peter Unmüßig. Ich rufe an von Waiblingen. Das liegt in der Nähe von Stuttgart. Ich muss sagen, ich habe volles Verständnis für das sogenannte Säbelrasseln von Putin. Man darf nicht vergessen, dass die NATO in den vergangenen 30 Jahren immer mehr sich der russischen Grenze genähert hat.
Mein Name ist Alexander Schwarz aus Berlin. Ich frage mich, ob wir weiterhin die gefährliche Zuspitzung der Lage durch den russischen Präsidenten erdulden müssen. Wir sind offenbar machtlos gegenüber diesen Spielchen.
Mein Name ist Volkmar Wrede in Darmstadt. Es geht gar nicht im Kern um einen Konflikt zwischen Russland und der NATO. Nein, der wahre Kernkonflikt besteht darin, dass Russland nicht will, dass die Ukraine ein freies Land ist und damit auch frei, sich zu entscheiden, wohin es sich orientiert.
Hier ist Werner Daniel aus Leipzig. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass Russland, nachdem es immer wieder auch vor internationalen Gremien gesagt hat, dass es nicht angreifen will, dass er es doch tut.
Kriegshysterie der NATO, Säbelrasseln aus Washington, Verständnis für Putins Säbelrasseln, müssen wir Putins Zuspitzung erdulden? Der Kernkonflikt liegt in der Ukraine und die Frage, ob Russland, ob Putin eine freie Ukraine akzeptieren würde. Ergänzen möchte ich das durch Mails, die uns Hörerinnen und Hörer geschrieben haben. Herr Kramer schreibt, Fakt ist, der rote Knopf blinkt und lockt. Kein klar denkender Politiker sollte diesen auslösen. Henning Martens schreibt, warum sollte er es nicht tun? Putin ist gelernter Geheimdienstler und Soldat. Nach seiner militärischen Denkweise war der Rückzug aus den besetzten Staaten 1990 eine demütigende Niederlage, die er so nach und nach wenigstens zum Teil ausbügeln will. Putin hat das russische Volk inzwischen so unter Kontrolle, dass er und Russland auch erhebliche Sanktionen aushalten und überstehen werden können. Josef Rieger schreibt, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass Russland seine Geschütze auffährt, weil der Westen ansonsten nicht bereit wäre zu verhandeln. Wir sollten endlich die russischen Interessen berücksichtigen, denn mit den Russen kann man reden und auch Verträge schließen, die gehalten werden, im Gegensatz zu den USA. Johannes Grill hat uns geschrieben, welches Interesse hat Russland bei einer Invasion der Ukraine? Die russische Forderung war immer, die Ausdehnung der NATO-Grenzen nach Osten zu stoppen. Aber mit einem Einmarsch verschiebt es selbst die Grenzen, sodass die NATO-Grenzen näher an russische Territorien rücken. Spielen darüber hinaus auch wichtige Rohstoffe eine Rolle? Klammer auf, Graphit, Mangan, Uran. Und schließlich die Mail von Renate Selling. Ich denke, der Ball liegt bei der NATO. Sie solle keinen Beitritt der Ukraine zulassen, auch wenn sie diese wolle. Im Gegenzug verpflichte sich Russland, die Integrität der Ukraine als neutraler Nachbar nicht anzutasten. Auch sollte man nicht ständig von einer Annexion der Krim sprechen, denn die überwiegende Mehrzahl der Bewohner wollten zu Russland wegen der Korruption in der Ukraine. So. Ich begrüße unsere Gäste, Viola von Kramon, Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist Mitglied des Europäischen Parlaments, dort Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, diplomierte Agraringenieurin, die in den 90er Jahren Sprach- und Studienaufhalte auf einen Aufenthalt in Russland absolviert hat und Mitarbeiterin war in einem Beratungsprojekt für die ukrainische Regierung. Sie ist eine von insgesamt 9 Abgeordneten des Europäischen Parlaments aus Niedersachsen. Peter Bayer, CDU, Mitglied des Bundestages, dort auch Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und Koordinator der Bundesregierung für die transatlantische Zusammenarbeit, Jurist mit Studienaufenthalt in den USA, Wahlkreis Mettmann in Nordrhein-Westfalen. Und André Hunko, Die Linke, europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, hat Medizin studiert und eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht, Wahlkreis Aachen in Nordrhein-Westfalen. Und dem Wikipedia-Eintrag habe ich entnommen, André Hunko ist ukrainischer Abstammung. Sein Großvater kämpfte während des Zweiten Weltkrieges in der ukrainischen Nationalarmee gegen die Rote Armee. Herr Hunko, Sie sind gerade aus Moskau zurückgekehrt mit Blick auf Putins militärische Drohung. Mit welchen Eindrücken und mit welchen Gesprächsergebnissen sind Sie zurückgekehrt?
Ganz kurz, guten Morgen, Herr Heinemann. Ich muss das richtigstellen. Mein Großvater hat in den 20er Jahren gegen die Rote Armee gekämpft. Sein Bruder war in der Roten Armee. Das ging damals durch die Familie, aber nicht im Zweiten Weltkrieg.
Dann steht das bei Wikipedia falsch. Das müsste
da man, muss ich noch mal korrigieren vielleicht, ne? Genau, ich war jetzt Donnerstag, Freitag, 2 Tage in Moskau, habe Gespräche geführt mit verschiedensten Vertretern. Vielleicht die wichtigste Botschaft, keiner meiner Gesprächspartner geht von einem russischen Einmarsch in der Ukraine aus. Die Diskussion auch hier in westlichen Medien wird eher irritiert wahrgenommen. Es geht der russischen Seite in allererster Linie um Verhandlungen für Sicherheitsgarantien, wie es auch in Vorschlägen, die ja im Dezember übermittelt worden sind, zum Ausdruck gekommen sind. Ich finde, man muss darauf eingehen.
Ja, wieso, wenn man Verhandlungen möchte, konzentriert man Truppen an Grenzen?
Ja, das wird als Manöver, Sie haben das ja auch vorhin richtigerweise gesagt, das werden als Manöver angesehen. Das Problem aus russischer Seite, ich mache mir das jetzt nicht zu eigen, ich beschreibe das, ja, ist, dass sie sagen, wir haben über viele Jahre hinweg versucht, solche Sicherheitsvereinbarungen hinzubekommen. Wir sind einfach ignoriert worden. Es ist jetzt genau 15 Jahre her, dass Putin diese Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehalten hat. Es gab die Vorstöße von Medvedev im Jahre 2010 etwa und so weiter und so fort. Jetzt gibt es tatsächlich eine Diplomatie und es gibt Verhandlungen und durchaus auch positiv, aus russischer Sicht gesehen, positive Signale. Also mir wurde mitgeteilt, etwa im Außenministerium, dass man die bisherigen Gespräche positiv bewertet, was Fragen angeht, zum Beispiel über Raketenstationierung, über eine Neuverhandlung des INF-Vertrages, über Transparenz, über so ein rotes Telefon und so weiter und so fort. Ich will das alles nicht verharmlosen, aber mein Eindruck zusammengefasst ist, Es geht der russischen Seite vor allen Dingen um stabile Sicherheitsgarantien für alle Seiten.
Frau von Kramon, was bezweckt Putin mit seinem Truppenaufmarsch?
Naja, offensichtlich ist es relativ zynisch, wenn man allen Ernstes aus dem Osten Sibiriens, aus dem gesamten Land Truppen, 93 taktische Bataillons seien jetzt insgesamt in Belarus und an der ukrainischen Grenze versammelt. Man findet dort Blutspenden, 2 Hospitäler, es gibt Auszahlungsmodalitäten für den Sold der Soldaten. Das klingt alles nicht wirklich nach Manöver, auch wenn ich selbst keine Militärexpertin bin, habe ich mir von verschiedenen Seiten erklären lassen, dass das eigentlich so aussieht, als stände eine mögliche Invasion kurz bevor. Sie hatten eben gesagt, das Eingriffsdatum könnte März sein. Ich glaube, wir sprechen bereits über den 16. Februar oder 20. Februar.
Je nachdem. 16. 20. Genau. Februar, das
genau,
wurde genannt.
Genau, Sie hatten eben März gesagt. Ja. Das heißt, also ich hätte auch mal gesagt, während der Olympischen Spiele wäre es eigentlich unüblich. Die Show hätte er wahrscheinlich seinem Freund Xi nicht unbedingt vermasseln wollen. Jetzt müssen wir sehen, ob das, wie das viele auch bei uns nach wie vor sagen, dass das alles Teil eines großen Bluffes ist oder, und das ist eben das Gefährliche, welche Form der Invasion wir sehen werden. Was wir de facto in der Ukraine sehen, und das ist natürlich brutalst, ist, dass sie jetzt schon wirtschaftlich ausgeblutet wird. Wir hatten eine Teilblockade und sehen eine Teilblockade über den Seeweg, also Asowsche Meer und das Schwarze Meer. Und wir sehen natürlich jetzt auch mit dem Einstellen der zivilen Luftfahrt, dass die Ukraine zunehmend isoliert wird. Wir sehen den Abzug der teilweise westlichen Botschaften, der Diplomatinnen und Diplomaten. Und wir sehen, dass die Grivna in den Keller stürzt. Und das wird natürlich für die Ukraine im Grunde de facto fast genauso sein wie ein Angriff, wenn sie wirtschaftlich in so kurzer Zeit so ausgeblutet und so geschädigt wird. Mhm.
Herr Bayer, nochmal zurück zu dem Gesprächseindrücken von Herrn Hunko. Er sagte ja, das könne möglicherweise ein Mittel sein, dieser Truppenaufmarsch, um Verhandlungen zu erzwingen, nachdem bisher jahrzehntelang nichts passiert ist. Teilen Sie diese Einschätzung?
Erstmal guten Tag in die Runde. Ich denke, es ist nicht zu tolerieren, wenn das denn so ist. Und insofern teile ich diese Einschätzung von Herrn Hunko. Ich weiß bloß nicht, ob er sie so auch gemeint hat, dass der Kreml, dass Putin und seine Nomenklatur in der Tat das Mittel militärisch massiver Drohungen benutzen und dabei übrigens das gesamte Volk der Ukraine in einer Art Geiselhaft nimmt, um den Westen, die NATO, insbesondere aber auch Washington, in Gespräche, in Verhandlungen zu zwingen. Herr Hunko hatte ja auch schon angesprochen, die Forderungen.
Herr Bayer.
Forderungen, die Russland in einem Brief gestellt hatte, wie eine europäische Sicherheitsarchitektur neu zu gestalten sei. Das will der Kreml möglichst bilateral nur mit Washington verhandeln und Europa rauslassen. Insgesamt ist das natürlich überhaupt nicht zu tolerieren. Und ich möchte ergänzen, auch im Hinblick auf die Einspielungen der verschiedenen Bürger, die sich dankenswerterweise am Anfang der Sendung gemeldet hatten, die NATO ist seit ihrer Gründung im Jahre 1949 ein Bündnis von Demokratien, das auch seit ihrer Gründung keinen einzigen Angriffskrieg geführt hat, ist ein reines Verteidigungsbündnis. Und das ist, glaube ich, auch noch mal klarzustellen. Ein Tolerieren mit 160.000, das ist die Zahl, die wir im Moment sehen, von russischen Militärkräften in unmittelbarer Nähe an der ukrainischen Grenze, sozusagen in Verhandlungen zu zwingen, mit der Pistole auf der Brust, das ist absolut nicht zu tolerieren. Und das muss auch der Kreml verstehen. Hier steht der Westen ganz eng beisammen.
Herr Hunko dazu, die NATO, eine Versammlung von Demokratien, die keinen Angriffskrieg führen?
Naja, da kann man ja schon ein paar Fragezeichen machen. Ich verweise auf die Entwicklung in der Türkei. Wir können auch über Ungarn sprechen. Also das ist schon mit großen Fragezeichen zu sehen. Und der Krieg 1999 ein völkerrechtswidriger Krieg gegen Jugoslawien, war ja ein NATO-Krieg. Auch das ist meines Erachtens ein Angriffskrieg. Also und in der Doktrin, in der NATO-Doktrin, wird ja sogar das nukleare Erstschlagsrecht festgehalten. Also von daher habe ich da große Fragezeichen. Das Kernproblem ist aus russischer Sicht die NATO-Osterweiterung. Seinerzeit 1997, als diese Entscheidung auch in Washington getroffen wurde, gab es ja viel Kritik daran, zum Beispiel von George Kennan, der gesagt hat, das ist der verhängnisvollste Fehler und das wird die russische Außenpolitik in eine Richtung zwingen, die uns dann missfallen werden. Es wird autoritärer, es wird undemokratischer. Und das ist leider das, was wir auch heute feststellen können. Ich finde, man muss jetzt sozusagen zu einem Konzept kommen, wie soll das am Ende aussehen? Sollen wirklich alle Staaten bis an die russische Grenze Mitglied der NATO sein oder soll es ein gemeinsames Sicherheitssystem geben, unter Berücksichtigung aller Sicherheitsinteressen, der russischen, der baltischen, der ukrainischen, unserer Sicherheitsinteressen? Ich glaube, das steht jetzt auf der Tagesordnung.
Frau von Kramon, das war ja eine der Kritik vieler Hörerinnen und Hörer oder derjenigen, die uns geschrieben haben, die NATO-Osterweiterung. Was wurde denn eigentlich genau in den 90er Jahren geregelt? Ist irgendwo vertraglich festgehalten, dass ehemalige Staaten der Sowjetunion oder des Warschauer Paktes nicht Mitglieder der NATO hätten werden dürfen?
Nein, ich glaube, das ist eine Legendenbildung und die ist ja auch in den letzten Wochen und Monaten vielfach versucht worden zu widerlegen, aber die hält sich in Deutschland sehr hartnäckig. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Es gibt überhaupt keine schriftlichen Dokumente, aus denen hervorgeht, dass irgendjemandem was versprochen hat. Tatsächlich haben wir es mit souveränen, unabhängigen Staaten zu tun, die aus ihrer demokratischen Verfasstheit entschlossen waren, sich ein Sicherheitsbündnis zu suchen. Und ich finde, das müssen wir eigentlich respektieren. Nicht die NATO hat sich erweitert, sondern Staaten, die aus gutem Grund Sorge haben, dass ihre Unabhängigkeit sonst nicht gewahrt wird und ihre Sicherheit, wollten sich der NATO anschließen. Und dem ist die NATO nachgekommen. Ich finde das nicht, unverständlich. Und für die Ukraine, das muss man jetzt ja auch sagen, auch wenn ich glaube, dass die Geschichte anders ausgegangen wäre, hätte man sich 2008 anders entschieden. Aber der ukrainische NATO-Beitritt steht ja aktuell gar nicht zur Debatte und das wissen ja auch alle Beteiligten. Und trotzdem bedrängt und bedroht Putin die Ukraine in einem Maße, dass man eigentlich die Existenz der Ukraine fürchten muss. Und vielleicht einfach noch mal ganz kurz, weil ich glaube, der eine Kernkonflikt, der auch von einem Hörer genannt wurde, ist die ukrainische Entscheidung 2012, 2013, 2014 für die Demokratie und für die EU. Das hat Russland getroffen und dagegen kämpft es jetzt massiv.
Vor den Nachrichten haben wir noch Zeit für Herrn Müller, der uns aus Homburg anruft. Guten Morgen.
Guten Morgen in die Runde.
Bitte schön.
Ich bin von Haus aus Volkswirt und deswegen versuche ich auch immer, Konfliktsituationen mal von der wirtschaftlichen Seite her zu sehen. Putin ist ein begnadeter Pokerspieler, der weiß, dass seine Wirtschaft am Boden liegt. Das russische Bruttoinlandsprodukt ist niedriger als das von Italien, muss man einfach sehen. Und der leistet sich eine Militärmaschinerie, die mit der USA vergleichbar ist. Das muss finanziert werden. Und jetzt haben wir die aberwitzige Situation, dass wir durch die hohen Gaspreise, die wir ja alle persönlich spüren, quasi die russische Militärmaschinerie mitfinanzieren. Und das war das eigentliche Ziel von Putin. Er braucht eigentlich nur seine Truppen rund um die Ukraine zu legen und schon steigen die Gaspreise und er hat seine Einnahmen und damit hintergeht er natürlich auch die Sanktionen, die seit Jahren ja wirksam sind und kann die dann klassisch aussetzen. Und aus der Perspektive muss man eigentlich sehen, dass Europa endlich eine Antwort geben muss aus diesem strategischen Fehler, den damals Schröder und auch Merkel gemacht haben, sich von Russland derart abhängig zu machen, dass er jetzt erpressbar ist. Und da muss man einfach raus.
Absolut.
Da muss man auf eigene Technologien setzen. Und da sehe ich wirklich nur französisches Atomwissen und deutsche Wasserstofftechnik. Und die muss jetzt einfach gefördert werden.
Herr Bayer, ist ein Ergebnis von 16 Regierungsjahren Merkel, dass wir abhängig sind von Russland und erpressbar?
Nein, ich bin dem Hörer sehr dankbar, dass er diese wirtschaftlich, auch energiewirtschaftliche Komponente mit geradezu eingebracht hat in die Diskussion. Das ist ja schon eine Wahrheit, dass wir viel zu spät zugegeben haben, eingestanden haben, dass wir in eine strategische Abhängigkeit tatsächlich vom russischen Öl und Gas gekommen sind. Wir wissen, dass in der Nordsee, in den Niederlanden überall unsere Energiequellen versiegen. Und deswegen bin ich auch ganz klar der Meinung in Bezug auf die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, die fertiggestellt ist, aber noch nicht in Betrieb ist, dass wir uns auch namentlich diese Bundesregierung ganz klar politisch positionieren. Und ich würde das komplett auch mal losgelöst sehen von dem aktuellen Ukraine-Konflikt und Nord Stream 2 gar nicht in ein Sanktionspaket für eine gegen Russland reintun in dieses Portfolio, sondern davon extrahieren und jetzt im Vorfeld und sagen, durch diese Pipeline wird nie Gas fließen, die wird nie in Betrieb gehen und das komplett abkoppeln. Denn eins ist ja auch mal eine Wahrheit, wenn Nord Stream 2 sanktioniert würde, ändert sich an den ungefähr 50-55% Abhängigkeit von Erdöl- und Gasimporten aus Russland nach Deutschland ja zunächst einmal nichts, weil solange da nicht durchgeflossen ist, haben wir diese Abhängigkeit auch nicht gesteigert. Trifft es den Kreml im Grunde genommen erstmal nicht. Und deswegen politisch jetzt entscheidend, da rauszugehen. Wir müssen dringend, und das ist eigentlich schon fast zu spät, strategisch neu gucken, wo können wir diversifizieren, wo kriegen wir Öl und Gas her. Es ist sehr spät, aber die Kosten für uns, würden wir jetzt aus Nord Stream 2 nicht im Vorfeld schon aussteigen, werden sich durch eine dann gesteigerte Abhängigkeit immer weiter erhöhen. Das ist ein langer Atem und das wird auch uns wirtschaftlich treffen.
Gerda Röben hat uns geschrieben, die Auseinandersetzungen um die ukrainischen Gebiete sollten im Gesamtzusammenhang betrachtet werden. Xi, gemeint ist der Präsident Chinas, möchte in 20 Jahren die größte Weltmacht sein. Putin möchte die alte UdSSR erneuern. Taktisch werden Putin und Xi die nächsten Jahrzehnte gern zusammenarbeiten. Russland kann seltene Erdenenergie und andere Rohstoffe an China liefern. China gibt Kredite und hilft beim Aufbau der Infrastruktur. Beide Autokraten sind in Afrika aktiv. Momentan ist es für beide Autokraten von Vorteil, wenn sie Europa spalten und zermürben. Ohne zu schießen ist die Ukraine bereits jetzt destabilisiert. Fazit: Nur ein einiges und wirtschaftsstarkes Europa wird mittelfristig auch für Frieden sorgen. Die Mail von Christian Schmidt. Die Ukraine sollte frei entscheiden können, ob sie der NATO beitreten will oder nicht. Dadelins Argument, gemeint ist Sevim Dadelin, die Außenpolitikerin der Linkspartei, die heute früh sich bei uns im Deutschlandfunk äußerte. Dadelins Argument von heute früh, dass die NATO sich dagegen entscheiden sollte, stelle ich entgegen. Ja, aber warum? Wenn die Ukraine reinpasst, warum denn dann nicht? Die NATO will Russland nicht angreifen. Eklatant, wie uneinig die EU in ihrer Außen- und Sicherheitspolitik ist, wo bleibt der Außenbeauftragte der EU bei den Verhandlungen? Schließlich Michael Adrian. Man sollte sich fragen, was die USA vom Überspitzen der derzeitigen Situation haben. Vielleicht ist es das Mindern der Abhängigkeit Europas von russischen Gaslieferungen, die bessere Bindung der ängstlichen Europäer an das Verteidigungsbündnis, die gewünschte Erhöhung der Verteidigungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Jeden Tag haben für mich sowohl die USA als auch Russland massive Vorteile des Konflikts zum Nachteil der Europäer. Und wir waren eben stehen geblieben, und das kam ja jetzt auch in der Mail von Michael Adrian zur Sprache, bei den Gaslieferungen. Herr Hunko, Nord Stream 2 beenden, Abhängigkeit von russischem Gas beenden?
Er sollte nicht geopolitisches, also Gegenstand geopolitischer Auseinandersetzungen sein. Die Abhängigkeit ist ja immer beidseitig bei solchen Kooperationen. Und die Alternative dazu wird sein, dass einerseits die Russen dann das Gas nach China liefern, Russland noch mal mehr in die Arme Chinas gedrückt wird und andererseits, dass wir dann das umweltpolitisch viel schlechtere Gas, das Fracking-Gas, aus den USA beziehen werden, das teurer ist und wie gesagt auch ökologisch schlechter. Wir brauchen Gas als Übergangstechnologie und eigentlich wäre es ideal, wenn man Nord Stream 2 in Betrieb nimmt und gleichzeitig mit Russland Energiekooperationen anstrebt im Hinblick auf eine Energiewende. Und das habe ich auch in Russland, jetzt in Moskau, viel diskutiert. Das Bewusstsein dafür ist auch da.
Frau von Kramon, Russland einbinden, eine Energiepartnerschaft, so vielleicht Wandel durch durch Handel ermöglichen?
Also ich glaube, erstmal haben die letzten Wochen und Monate gezeigt, dass wir wirklich im Würgegriff Russlands sind, wenn es um Energiepolitik geht. Glücklicherweise hat ja die deutsche Presse unsere Abhängigkeit da auch mal ein bisschen aufgedröselt und gezeigt, dass es sowohl im Öl, also im Benzinbereich, was zum Beispiel den Nordosten Deutschlands angeht, abhängig von einer einzigen Raffinerie ist, die zu 100% von Rosneft beliefert wird. Das heißt, wenn wir mit Sanktionen drohen, da auch ernst machen, wird Russland nicht mehr liefern und dann wird auch keine Tankstelle mehr in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und vielleicht auch in Brandenburg beliefert werden. Das ist schon nicht unbedingt beidseitig, sondern das ist schon eine sehr einseitige Abhängigkeit bei vielen anderen Punkten. Im Gasbereich ist es ähnlich und ich finde das unverantwortlich, muss ich ganz ehrlich sagen, wo uns vor allem die sozialdemokratischen Freunde da in der letzten Zeit reingetrieben haben. Es ist ja nicht so, dass wir das irgendwie nicht gewusst hätten, sondern wir wussten es sehr genau. Es haben nur immer alle gedacht, naja, irgendwie gibt es ein rationales Verhalten auf der russischen Seite, aber das gibt es nicht, denn ansonsten hätten wir jetzt nicht leere Speicher in Deutschland, obwohl die Preise hoch sind. Was würde ich machen, wenn ich Unternehmerin eines Unternehmens bin, die Preise hoch sind? Ich würde meine Liefervolumina steigern, das heißt, ich würde mehr liefern. Putin macht das Gegenteil. Er lässt die Speicher in Europa, in Deutschland sehr gezielt leer laufen, um uns dort politisch zu erpressen. Und deswegen kann man sich das nicht bieten lassen. Natürlich ist Fracking-Gas keine Lösung. Aber angesichts der Tatsache, dass gerade ein Land ein anderes überfällt, bin ich mir sicher, dass man diese Menschenrechtskomponente auch bei der Energielieferung ein bisschen breiter ziehen muss und überlegen muss, ob die Diversifizierung nicht auch quasi in einem anderen Menschenrechtskontext gesehen werden kann. Und daher glaube ich, ist es wichtig, dass wir in Europa, in Deutschland uns eine Energieunion überlegen, wo wir uns ganz klar unabhängiger machen. Natürlich durch den Zubau von Erneuerungen, aber kurzfristig eben auch durch andere Gaslieferantinnen und Lieferanten.
Herr Müller,
und da sind wir leider noch ganz am Anfang.
Herr Müller aus Homburg hatte auch französische Atomtechnik ins Spiel gebracht.
Ja, gut, da wissen Sie natürlich, dass das in unserer Partei jetzt nicht unbedingt die erste Wahl ist. Und daher, glaube ich, ist es gut, wenn wir über die anderen Alternativen zunächst mal sprechen.
Aus München, Herr Bayer, bitte.
Ja, Entschuldigung. Ja, ich würde gerne zwei Anmerkungen machen. Erstens vorab, um auf Herrn Hunko noch mal einzugehen. Das hörte sich jetzt sehr klar so an. Flüssiggas aus den USA ist schlecht. Weil in der Tat muss man hinterfragen, wie wird das gefördert? Stichwort Fracking-Gas, was wir hier in Deutschland nicht haben wollen. Aber gleichzeitig schwingt er natürlich mit, alles, was aus Russland kommt und dort als Gas oder Öl gefördert wird, ist also lupenreines, sauberes, grünes, grüner Rohstoff. Gerade die Russen sind extrem intransparent, was die Förderbedingungen anbelangt, was Umweltschutzstandards anbelangt beim Fördern von Rohstoffen in Russland, als auch Arbeitsschutzstandards. Also das muss man mal ganz klar hinterfragen, wie sieht es da eigentlich aus. Das aber nur als Vorbemerkung. Ich möchte den Aspekt nochmal, dieses Wandel durch Annäherung, Appeasement, Beruhigungspolitik, ist das nicht etwas, was in der jetzigen Situation deeskalieren würde? Ich sage Deeskalation ja, sprechen unbedingt, aber noch einmal, was wir im ersten Teil der Sendung hatten, nicht mit der Pistole auf der Brust, namentlich 100.000 bis 200.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine. Der russische Bär riecht instinktiv Schwäche und Schwäche ist Uneinigkeit im Westen und deswegen ist es absolut nicht zu tolerieren, dass wir hier eine Art Bilateralisierung, die der Kreml vornehmen will, mitmachen, also dass nur mit Washington verhandelt wird. Europa muss relevant sein, bringt sich ja massiv auch ein. Der deutsche Bundeskanzler ist heute in Kiew, morgen in Moskau. Es kann sein, dass der deutsche Bundeskanzler der letzte Regierungschef ist des Westens, der vor einer Eskalation, vor einem Krieg in der Ukraine dort noch mit dem russischen Präsidenten sprechen wird. Ich hoffe, dass es nicht so ist, aber alle Zeichen deuten darauf hin. Eine letzte Bemerkung, weil das auch in verschiedenen Einwürfen der Hörerinnen und Hörer anklang. Warum Warum führen jetzt die Vereinigten Staaten eine Informationspolitik auf, die hier und da auch nachrichtendienstliche Erkenntnisse an die Öffentlichkeit spült? Ich glaube, man will, wenn das so ist, das ist aber eine Vermutung von mir, ich glaube, dass man versucht, auch die Nomenklatura, die Unterstützer im Umfeld von Putin zu treffen, um den einfach vor Augen zu halten, dass die Kosten einer Eskalation sehr hoch sein würden und dass er dort eine schwindende Unterstützung erfährt.
Herr Hunko ist angesprochen, Sie können Gleichstellung nehmen. Ich würde jetzt gerne Herrn de Marange aus München zu Wort kommen lassen, der uns angerufen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Herr de Marange, Sie wollten sich auch äußern zu dem, was zu dem Stichwort, das Herr Bayer gerade genannt hatte, Nachrichtendienste.
Ja, unter anderem, also vorab möchte ich mal sagen, ich bin kein Gläubiger, also das heißt, ich denke, ich glaube nicht. Und ich beziehe mich einfach ein wenig auf die Vergangenheit. Also Sie wissen es natürlich als Deutschen, den Überfall auf den Sender Gleiswitz war der Eingangspunkt für einen Überfall der Polen. Danach haben wir auch in Amerika mal diese wunderschöne Geschichte in Tonkin, also der Zwischenfall von Tonkin, das war im Jahr 64, das war die Einleitung, ein Angriff der Amerikaner. Das wurde auch genauso verbreitet als Geheimdienstquelle. Und danach haben wir die noch schönere Geschichte, die Sie alle mal noch im Kopf haben, Bush Junior und dann die Entschuldigung oder die Rede seines Verteidigungsministers, der danach sich mal entschuldigt hat für seine Lüge.
Colin Powell war das.
Bitte?
Colin Powell war das.
Mhm. Ja, genau. Der beste Mann in Bush-Regierung wahrscheinlich. Und ich stelle einfach fest, in Deutschland, in Europa, wir haben von seit der Presse, und Sie gehören dazu, in ein Vernehmen, die Mehrheit spricht nur darüber, dass es morgen einen Krieg geben wird. Also betrachten Sie mal ganz kurz bitte mal den Bruttoinlandprodukt Amerika und Russland und den Pro-Kopf-Einkommen der Russen und der Amerikaner. Das ist ein Verhältnis von 1:6 und allein aus diesem Grund vertreiben wir eigentlich mal die Russen Richtung China und die Russen sind eigentlich ursprünglich ein europäisches Volk und ich denke einfach mal, diese ganze Schlagzeile, die wir lesen, also vor ein paar Tagen in dieser Zeitung Die Welt, warum ein Krieg in diesem Tag so wahrscheinlich ist wie noch nie, worauf bezieht ihr euch als Journalist, um sowas zu schreiben? Dann kommen mal Anmerkungen seit der Amerikaner, also anstatt beruhigend zu sein, dann kommen immer mal fatale Signalwirkungen von Amerikanern und was weiß ich. Und das erschwert, denke ich mal, das Gespräch mit den Russen. Und die Gespräche mit Russen sind notwendig, um diese ganze Geschichte mal auf ein Level runterzubringen, der nicht so hysterisch sein.
Herr de Marange, dazu passt eine WhatsApp, die uns Uwe Metzig geschrieben hat. Europa braucht eine gesamteuropäische Sicherheitsarchitektur. Das hatte bis Mitte der 90er Jahre eher mit der KSZE als mit der NATO zu tun. Die EU hat Osteuropa sich selbst überlassen und sich vom gemeinsamen Haus Europa, Klammer auf, ein Zitat von Valentin Falin, dem früheren russischen Außenpolitiker, leider verabschiedet. Es ist nicht zu spät, den europäischen Einigungsprozess über die EU hinaus wieder aufzugreifen und sich auch den vormaligen KSZE-Prozess, sich auf diesen Prozess zu besinnen. Herr Hunko, sind das die Schritte und auch die Kritik von Herrn de Marange aus München, sind das die richtigen Schritte?
Ja, ich bin sehr dankbar für diese beiden Beiträge. Das eine ist, Geheimdienstinformationen in einer solchen Situation sollte man sehr, sehr vorsichtig gegenübertreten. Der Herr de Marange hat auf Gleiwitz, auf Tonkin, auf die Massenvernichtungswaffen im Irak verwiesen. Man könnte noch den Hufeisenplan 1999 erwähnen. Das ist, man muss da wirklich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, was von Geheimdiensten gegenwärtig in die Öffentlichkeit transportiert wird. Und ich glaube tatsächlich, dass der Grundkonflikt daran liegt, dass es nicht gelungen ist in den 90er Jahren. Das war ja damals eine ernsthafte Diskussion. Das war ja sogar auch im SPD-Parteiprogramm, ein gemeinsames europäisches Sicherheitssystem zu schaffen, anstelle der zwei Blöcke im Kalten Krieg von NATO und Warschauer Pakt. Und es wurde in Paris auf der Konferenz diskutiert. Und dann hat man das fallen lassen und ist den Weg der NATO-Osterweiterung gegangen. Und ich glaube, wir müssen tatsächlich wieder darüber diskutieren. Der Hörer hat die, oder der Schreiber hat die KSZE angesprochen. Das war ja damals ein ganz, ganz wichtiger Durchbruch. Und die Folgeorganisation der KSZE ist die OSZE. Und die OSZE müsste eigentlich heute eine viel, viel größere Rolle spielen. Da ist ja Russland drin, da ist, sind die EU-Staaten drin, da ist die USA drin. Und man müsste die OSZE weiterentwickeln in Richtung eines solchen Sicherheitssystems. Gegenwärtig ist die OSZE leider viel zu schwach, aber ich glaube, das ist der richtige Weg.
Frau von Kramon.
Ja, ich muss da ganz kurz einhaken. Das Problem ist ja, wenn wir uns die Grundsätze der Helsinki-Schlussakte angucken, dann hat Putin oder der Kreml in den letzten Jahren gegen nicht so häufig verletzt oder missbraucht wie genau diese Schlussakte. Und ich finde es auch nochmal wichtig zu sagen, dass natürlich vor dem Hintergrund der Abgabe der Atomwaffen der Ukraine 1994 es ein sogenanntes Budapester Abkommen gab. Auch daran kann sich Russland nicht mehr erinnern. Und es gibt natürlich viele andere Situationen, wo wir eigentlich sehen, dass Russland kontinuierlich multilaterale Abkommen im Grunde die ignoriert und die verletzt. Und deswegen ist sozusagen meine Frage, warum sollten Sie sich in einem größeren, in einem neuen OSZE-Rahmen besser und anders verhalten? Budapester. Sie haben die Eskalationsdominanz und Sie nutzen das weiter, weil der Westen schwach ist.
Ich wollte nur kurz was erklären. Ja. Budapester Memorandum, da ging es darum, dass die Ukraine auf die sowjetischen Atomraketen verzichtet hat. Im Gegenzug hat Russland die Souveränität der Ukraine anerkannt.
Und die Grenzen mit Sicherheitsgarantien abgesichert. Dazu gehörten die USA und Großbritannien noch. Und wie gesagt, seit 2014 wissen wir, dass Russland sich um diese Abkommen einfach nicht geschert hat. Mhm.
Herr Bayer, es gab jetzt Kritik an den Geheimdiensten. Versteht Putin eigentlich Diplomatie? Er ist ja ebenfalls ein ehemaliger KGB-Mitarbeiter.
Ich glaube, Putin dürfen wir überhaupt nicht unterschätzen. Er ist mit allen Wassern gewaschen. Er kommt aus dem KGB. Er war hochrangiger KGB-Agent, in der Tat aus den Geheimdiensten. Er ist lange im politischen Geschäft, in der Regierung. Er hat alles gesehen. Er ist vielen, vielleicht auch im Westen, als Person überlegen. Vielleicht auch deswegen, weil er Moral und auch Werte nicht ganz so mit einem hohen Prioritätslabel versieht, wie wir das hier machen. Aber das ist keine Schwäche des Westens. Ich möchte an der Stelle gerne noch einmal darauf eingehen, was der Herr vorhin, der Hörer, gesagt hat und auch was Herr Hunke und Frau von Cramon im Anschluss darauf gesagt hat. Also wie kommen wir darauf, war die Frage des Hörers, dass ein Krieg unmittelbar bevorsteht. Wir alle wollen das nicht und deswegen ist es richtig, dass die Diplomatie bis zum Schluss bemüht wird und auch intensiviert wird. Aber wie wir darauf kommen, kann ich ganz klar beantworten. Wir brauchen nur zu beobachten, welche massiven Truppenzusammenziehungen an der russisch-ukrainischen Grenze stattfinden. Das, Frau von Cramon hatte das eingangs erwähnt, Blutkonserven im großen Stil ins Land gebracht werden, dass auch die Geschichte gezeigt hat. Ich sage nur 2008, Putin schon 2008 Georgien mit einem Krieg überzogen hat. Er hat in der Ostukraine die Separatisten unterstützt. Dort ist auch eine Art kriegsähnlicher Zustand. Wir haben gesehen, dass zu Hunderttausenden russische Pässe ausgegeben werden. Warum überhaupt? Um sich hier ein Narrativ zu schaffen, überall dort, wo Russen sind, mit dem russischen Pass, da habe ich russische Interessen, die muss ich beschützen. Und ich habe noch gar nicht von Transnistrien geredet. Also das ist eine russische, eine Kreml-Expansionspolitik. Und das ist ja, wir müssen immer Ursache und Wirkung auseinanderhalten, um das nochmal ganz klar zu sagen. Die NATO ist offen als Verteidigungsbündnis von demokratischen Staaten, die dazutreten können. Und Ukraine ist ausdrücklich in den nächsten Jahren nicht realistischerweise Mitglied dieses Clubs, aber die Einladung steht. Während der Kreml eine massive, aggressive, mit Waffen durchgeführte Expansionspolitik betrieben hat und auch noch betreibt. Und deswegen kann man schon darauf kommen, dass jetzt in der Angesicht dieser Aggression, die wir jetzt beobachten an der russisch-ukrainischen Grenze, schon einmal auch davon gesprochen werden kann, Obacht an der Bordsteinkante, hier droht ein Krieg.
Aus Gernsheim ist Herr Neumann uns zugeschaltet. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Bitteschön.
Ganz einfach. Also wenn ich Putin wäre, würde ich jetzt die Ukraine einkassieren. Es ist völlig klar, der Westen macht keinen Krieg. Er hat ja sowieso das Ziel, die Sowjetunion zu vervollständigen. Und wenn er wirklich in die Geschichte Russlands eingehen will, dann ist es die Möglichkeit jetzt. Und so nebenbei in der Akademie Frunse, der zentralen Ausbildungsstätte der russischen Generalstabsoffiziere, wird der Blitzkrieg von vorne bis hinten durchgespielt. Das gehört einfach zur Ausbildung. Also wie gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann?
Herr Hunko, wenn nicht jetzt, wann dann?
Also ich halte das für abwegig. Ich sehe nicht, dass dass Russland ein Interesse hat, die Ukraine einzukassieren, wie der Hörer gesagt hat. Das würde, glaube ich, auch russischen Interessen völlig zuwiderlaufen. Was eine russische Sorge ist, das würde ich vielleicht mal kommunizieren, ist, dass es auch einen Versuch einer militärischen Lösung von ukrainischer Seite, Lösung natürlich in Anführungszeichen, von ukrainischer Seite, was die so nicht anerkannten Volksrepubliken Donetsk und Lugansk angeht, dass es dort eine Offensive gibt. Es stehen ja auch etwa 100.000 Soldaten an der Kontaktlinie. Da gibt es auch Sorgen, auch bei den Menschen, die dort leben. Vor allen Dingen, nachdem im Oktober von ukrainischer Seite dort Kampfdrohnen eingesetzt worden sind.
Herr Hunko, zu welchem Land gehört Donetsk und Luhansk? Ganz kurz nochmal zur Erklärung.
Völkerrechtlich gehört das zur Ukraine. Das ist ja auch sozusagen Gegenstand der Minsker Verhandlungen.
Kann man sein eigenes Land überfallen?
Nein, aber es wäre natürlich eine Art, es wäre ein Bruch des Minsker Abkommens. Es gibt ja ein Minsk-II-Abkommen, in dem sozusagen ein Verfahren festgelegt ist, wie dieser Konflikt zu lösen ist und wie diese sogenannten Volksrepubliken wieder in die Ukraine reintegriert werden können. Und der Abschied von diesem Minsk-II-Abkommen wäre sozusagen eine militärische Offensive der Ukraine in diese Gebiete. Das ist natürlich im eigenen Land, aber es würde zu einer Eskalation natürlich führen.
Ja, bin ich kurz, und
da wurden, ja. Ja, Herr Bayer dazu.
Ja, ganz kurz Stichwort Minsker Abkommen, egal ob 1 oder 2. Das Minsker Abkommen wird ja von beiden Seiten, von den Russen als auch von den Ukrainern, kritisiert insofern, dass jeweils die andere Seite, der anderen Seite vorgehalten wird, die halten das nicht ein. Und in der Tat, beide Seiten in der Verantwortung, die Ukrainer sowie Moskau auch. Aber ich würde mal schon noch mal sagen, dass die Punkte, die wir benennen können beim Minsker Abkommen, kompletter Waffenstillstand ist nicht gegeben. Abzug schwerer Waffen ist noch nicht vollzogen. Freier Zugang der Beobachter der OSZE ist auch nicht komplett gewährleistet. Also diese Dinge, die müssen wieder viel mehr in den Blick gerückt werden. Und in der Tat, ich benutze jetzt mal den Terminus Kriegshistorie, hilft niemandem. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Kriegshistorie im Moment gibt. Aber wir müssen dringend weiter bis zum Schluss, was ich vorhin schon mal sagte, die Diplomatie, die politischen Gespräche bemühen, um hier zu deeskalieren, aber gleichzeitig nicht naiv sein. Ich sage nochmal sehr ausdrücklich und sehr bewusst, der russische Bär, der Kreml, riecht Schwäche. Und alles, was mit Appeasement zu tun hat, alles, was durch Wandel mit Annäherung zu tun hat, das versteht der Ex-KGB-Mann, der jetzige Präsident Putin, als Schwäche des Westens. Und deswegen nur ein starkes, geeintes Auftreten des Westens, und da sind die Europäer an vorderster Front mit dabei, kann hier zu einer Deeskalation führen. Nur diese Sprache und dieses Handeln wird wirklich auch im Kreml verstanden.
Herr Neumann, haben wir Ihren Punkt damit richtig aufgenommen?
Der entscheidende Punkt ist, dass der ganze Westen nicht versteht oder die Politiker im Westen, dass einmal in die Geschichte Russlands als Held derjenige, der den größten Teil der ehemaligen Sowjetunion plötzlich wieder bekommt, wie auch immer, dass diese irrationale, geistige Variante überhaupt nicht verstanden wird. Und wenn Sie sehen, was Putin ja in seinem Geschichtsabhandlung über die Ukraine gesagt hat, dass es das Brudervolk ist, dann ist doch ganz klar, wenn nicht jetzt, wann dann?
Absolut. Wobei es gibt ja gemeinsame Wurzeln. Kiewer Rus wird dann immer genannt, sozusagen als Kernzelle oder als Keimzelle des späteren Russland. Frau von Kramon.
Ja, ich glaube, dass das also auf jeden Fall nicht dazu dient, dass die Kiewer Rus, ich glaube, ich bin nicht Historikerin genug, um das zu erklären, aber das auf jeden Fall nicht eine historische Grundlage ist, den Anspruch Moskaus auf das Staatsgebiet der Ukraine zu erheben. Und vielleicht ganz kurz, was Andrei Humko eben gemacht hat, zu sagen, dass die sich nicht verteidigen dürfen auf ihrem eigenen Staatsgebiet, ist wirklich, was man auf Englisch Victor Blaming nennt, also das Opfer im Grunde zu beschimpfen. No. Ich finde es wirklich absurd und zynisch, muss ich eindeutig sagen. Ich glaube, wir müssen wirklich darauf hinweisen, dass das, was 2014 im Osten der Ukraine stattgefunden hat, nichts mit einem bürgerkriegsähnlichen Szenario zu tun hat. Ich war oft in Donetsk, ich habe die Leute getroffen, 2013 und später wieder 2014, die haben mir gesagt, hier standen Panzer, da waren Leute, die kannten wir nicht, das sind nicht Leute von uns gewesen. Das heißt, das, was im Moment passiert, ist natürlich, also sozusagen diese Informationsoffensive der USA, ist natürlich ein bisschen, um dem vorzubeugen, was wir 2014 schon mal auf der Krim und auch im Osten der Ukraine gesehen haben, dass nicht mit einmal wieder Geschichten erzählt werden, da seien irgendwelche Ukrainer unzufrieden mit der eigenen Regierung und würden gegen die eigene Regierung protestieren und sich deswegen unabhängig erklären. Das ist nicht, was wir in diesen sogenannten Volksrepubliken sehen, sondern wir sehen eine Unterwanderung durch prorussische Kräfte mit russischem Militär, das zur Destabilisierung der Ukraine führen soll und das es verhindern soll, dass die Ukraine den Weg Richtung Westen geht. Und das darf man halt wirklich nicht vermischen. Und deswegen ist dieses Minsker Abkommen auch so fast unmöglich aus ukrainischer Sicht dem nachzukommen. Weil natürlich haben sie Sorgen und sie werden jeden Tag beschossen. Es gibt Sniper entlang der 200-300 Kilometer langen Kontaktlinie, die ganz gezielt auf die jungen Soldaten schießen und die auch immer wieder dazu zu Todesfällen führen. Und das ist wahnsinnig schwierig für die Ukraine, darauf entsprechend zu antworten. Und manchmal wehren sie sich auch. Ja, das ist natürlich nicht richtig. Und dann gibt es auf der anderen Seite auch, wie es so schön heißt, kollektive Schäden. Aber der Ausgangspunkt ist die DNR und die LNR und die Sniper auf dieser Seite. Und das, finde ich, muss man schon auch berücksichtigen.
Herr Hunko, Wladimir Putin hat gesagt, du wirst dich fügen müssen, meine Schöne. Und gemeint war die Ukraine. Welches Politikverständnis spricht aus einer solchen Sprache?
Ich kenne ja jetzt dieses Zitat nicht. Das ist jetzt nicht, es ist kein Politikverständnis, das ich mir zu eigen machen würde. Ich will aber trotzdem nochmal sagen, dass das Minsker Abkommen sieht ja auch vor, einen Autonomiestatus für Donetsk und Lugansk, Wahlen dort und dann sozusagen die Wiederkontrolle der Grenzen. Und das wird auch eben von ukrainischer Seite nicht umgesetzt. Das ist ja einer der Kernkonflikte dort. Und wenn Frau von Kramon sagt, das ist unmöglich, dann heißt das ja der Abschied von Minsk II. Und das sollten wir, denke ich, auf keinen Fall signalisieren. Minsk II ist gegenwärtig die einzige Möglichkeit, diesen Konflikt dort zu lösen. Wahrscheinlich wird er auch nur lösbar sein in einem größeren Rahmen, Stichwort neue Sicherheitsordnung in Europa. Aber wir dürfen jetzt nicht die Signale aussenden, dass Minsk II unmöglich ist und dann vielleicht auch legitimieren, dass es einen Versuch gibt, den Konflikt militärisch zu lösen.
Herr Bayer, eine Autonomie für die Gebiete im Osten der Ukraine, Krim ist jetzt noch gar nicht angesprochen worden, oder sogar eine Amnestie für die Separatisten. Und es wird aus diesen Gebieten ja berichtet, dass also es mit den Menschenrechten drunter und drüber gehen soll. Ist das überhaupt aus ukrainischer Sicht durchsetzbar noch?
Ich glaube, diese Signale, die können wir jetzt zu diesem Zeitpunkt sicherlich nicht sehen. Wenn es hier in Bezug darauf jetzt Signale gäbe von Seiten Kiew, meinetwegen auch von Seiten des Westens, ist das, glaube ich, das falsche Signal. Das bedeutete ein Einknicken vor der kriegerischen Bedrohung des Kreml. Deswegen sehe ich das im Moment nicht. Ich glaube aber, wir sollten den Blick noch ein wenig weitern. Wir sprechen ja jetzt seit einer guten Stunde über die Ukraine im Wesentlichen, berechtigterweise. Aber die Frage müssen wir uns stellen, geht es dem Kreml in Anführungszeichen tatsächlich nur um die Ukraine oder ist nicht, steckt noch nicht noch viel mehr dahinter? Wenn wir uns die auch von Herrn Hunko eingangs angesprochenen Forderungen oder Wünsche, Vorschläge, wie man auch immer sie bezeichnen mag, des Kreml an den Westen einmal anschaut in Bezug auf eine Änderung der Sicherheitsarchitektur in Europa, die sozusagen gefordert wird. Und ich glaube, niemand sollte sich in die Irre führen lassen, dass sollte jetzt eine Ukraine vom Kreml eingenommen werden, annektiert werden, überfallen werden, dass damit dann schon Schluss ist. Ich hatte vorhin auch schon mal angesprochen, die zu 100.000-fach ausgegebenen russischen Präpässe an Bürgerinnen und Bürger ehemaliger Sowjetrepubliken in der Ostukraine, in Moldawien, ich habe Transnistrien genannt, das dürfte sich fortsetzen. Denn das ist ja auch nichts Neues. Das gibt es seit Jahren, ist das eine Strategie des Kreml. Und deswegen glaube ich nicht, dass in der Ukraine Putin Schluss machen wird. Und ich will noch was anderes in die Diskussion einbringen, damit wir uns vielleicht nicht zu sehr nur auf eine Sache fokussieren. Wir beobachten seit Jahren eine Kriegsführung des Kreml, so möchte ich es ruhig mal bezeichnen, die mit Hybriden, also nicht klassischen Kriegsmitteln daherkommt. Das eine ist der Abschuss des Fluges MH-70. Ich nenne den Tiergartenmord hier im sogenannten kleinen Tiergarten in Berlin. Ich nenne die Vergiftung mit Novichok von Nawalny, von Skripal, auch auf Boden anderer Länder. Das sind alles Dinge und Cyberangriffe, die massiv aufgefahren werden. Der Kreml hat hier massiv aufgerüstet im Cyberbereich. Das alles zusammengenommen kann nur den Schluss zulassen, dass der Westen hier geeint eine Antwort finden muss. Und ich sage auch noch mal etwas, was ich gesagt habe. Reden und sprechen unbedingt, aber nicht mit vorgehaltener Pistole. Mhm.
Aus Ulm ist uns Herr Mühle zugeschaltet. Guten Morgen.
Ja, Schnürle heißt es. Wie ein kurzer Schnur, typisch schwäbischer Name. Ich habe gerade mit großem Interesse zugehört und viel Hanebüchen ist vernommen. Also zu der Dame, die gesagt hat, es ging ja alles von LNA und der DNA aus, dem widerspricht die OSZE. Die OSZE hat in einem Abschlussbericht 2021 die Zahl der zivilen Opfer zu 80% auf Seiten der Volksrepubliken und zu 20% auf Gebieten, die von der ukrainischen Armee kontrolliert wird, verortet. Also das ist nicht so, wie das von der Frau dargestellt worden ist. Dem widerspricht die OSZE explizit. Und das Einzige, denke ich, was Russland will, das ist weder beißen noch spielen, sondern ernsthaft sich auseinandersetzen und eine ernsthafte Diskussion über seine Sicherheitsbedenken führen.
Frau von Kammern und dazu. Herr Esmühle, bleiben Sie in der Leitung. Ja. Sie hatten Frau von Kammern angesprochen.
80-20 ist es nicht, aber mein Hinweis betraf ja schon die Sniper, die gezielten Sniper, die in die Gesichter der Soldaten zielen, sind weniger sozusagen im Sinne eines Kollateralschadens zu verzeichnen. Das zeichnet sich in der OSZE wieder. Aber außerdem muss man halt auch, und das ist ein bisschen perfide, sehen, dass bei den OSZE-Beobachtern Russen dabei sind, Ukrainer nicht. Und wir haben hinter vorgehaltener Hand auch häufiger schon mit den Beobachtern gesprochen, wie Sachen gezählt werden, wie Sachen gewertet werden, was quasi wie einsortiert wird, weil da natürlich auch sehr viel hinterfragt wird. Ich will da jetzt nicht in große Spekulationen eintreten. Problem ist, wenn die Ukraine sich wehrt, ist auf der anderen Seite tatsächlich ein höherer ziviler Schaden zu vermelden als bei den gezielten Sniper-Angriffen auf der ukrainischen Seite. Das ist so.
Herr Mühle dazu?
Jetzt Rückfrage. Gegen wen wehrt sich die Ukraine? Gegen ihre eigenen Menschen, die nichts mit der Kiewer Junta zu tun haben wollen? Verstehe das richtig?
Das ist doch keine Kiewer Junta. Ich bitte Sie, Entschuldigung, auf also dem Niveau, glaube ich, müssen wir jetzt gar nicht weitersprechen.
Das ist nicht Russia Today. Ich habe Verwandtschaft in der Ukraine, ich habe Verwandtschaft in Russland. Das ist nicht Russia Today, sondern das ist ein Demokratieverständnis, das ich mir durch 50 Jahre in der BRD aufgewachsen und erzogen erworben habe.
Wenn man gewählt ist, dann fahren Sie doch mal in die Ukraine und sprechen mit den Menschen dort.
Herr Smüle, vielleicht kann man aber doch einen anderen Aspekt noch mit hereinbekommen, Herr Bayer, und da möchte ich Sie ansprechen. Der russische Botschafter Sergei Netschajew, der hat jetzt gesagt, die militärisch-technische Erschließung durch die NATO bedeutet für uns, also für Russland, ein großes Sicherheitsrisiko. Bei entsprechenden Waffensystemen beträgt die Anflugzeit zu lebenswichtigen russischen Zentren nur 5 bis 7 Minuten. Das sei schon sehr gefährlich. Und er hat darauf hingewiesen, dass die Amerikaner den ABM-Vertrag gekündigt haben. Da geht es um Raketenabwehrsysteme, den INF-Vertrag gekündigt haben, das ist der über Kurz- und Mittelstreckenraketen, und den Open Skies-Vertrag, der es Vertragsteilnehmern gestattete, gegenseitig ihre Territorien zu überfliegen und Lagebilder zu erstellen. So, ist das russische Säbelrasseln auch eine Antwort auf die Beendigung der Rüstungskontrollpolitik durch die USA?
Der Punkt ist sehr, sehr wichtig, Rüstungskontrolle. Wir müssen, wenn sich hoffentlich bald die Lage wieder etwas beruhigt hat, dringend mit Russland wieder über Rüstungskontrolle sprechen. Wir haben einige der Rüstungskontrollverträge angesprochen, Open Skies, und wo es um vertrauensbildende Maßnahmen letztlich ging. Wir haben angesprochen den INF-Vertrag, wo ich fand es auch nicht richtig, bin jetzt auch in der Rückschau nicht richtig, dass die USA hier rausgegangen sind. Es hatte den Grund darin, dass die USA damals seinerzeit unter der Trump-Regierung keinen Sinn mehr drin sah, angesichts fortdauernder Verletzung dieses Vertrages von Seiten Russlands. Aber wir müssen dringend in diese Gespräche und Verhandlungen wieder reinkommen. Rüstungskontrolle ist sehr, sehr wichtig. Wir haben genannt die russischen Äußerungen in Bezug auf Raketen der NATO, dass sie 5 Minuten brauchen, um lebenswichtige Einrichtungen in Russland zu erreichen. Ich will das jetzt nicht alles aufrechnen, aber wir schauen mal nach Kaliningrad und auch andernorts, wo russische Mittelstreckenraketen, landgestützte Mittelstreckenraketen, übrigens auch nuklearfähige Mittelstreckenraketen stationiert sind, die in ungefähr 2 Minuten hier, wo ich gerade stehe, in Berlin, Deutschen Bundestag sein könnten. Diese ganze Situation ist eine Bedrohung. Wir haben natürlich auch in den vergangenen Jahrzehnten immer gesehen, dass dieser Schutzschirm, Stichwort auch nukleare Teilhabe, den die amerikanischen Freunde über Europa, insbesondere auch über Deutschland, errichtet haben, für eine Stabilität gesorgt haben, Frieden gesichert haben. Aber ich glaube, ganz entscheidend ist, dass wir sehr schnell wieder in konkrete Rüstungskontrollverhandlungen und Abrüstungsverhandlungen reinkommen. Denn diese Architektur, Open Skies, INF, ABM, alle, die Sie genannt haben, muss dringend wieder erneuert werden. Und da müssen wir zurück, weil das ist eigentlich auf einem guten Weg gewesen. Wir müssen wieder Vertrauen zueinander finden. Das geht nur durch solche Verhandlungen und dann das Einhalten dieser Verträge.
Warum sagt das, warum kündigt das Joe Biden jetzt nicht an?
Das weiß ich nicht, das muss man mal in Washington fragen. Ich glaube, das ist schon ein Thema, die Rüstungskontrollverträge. Ich weiß auch nicht, wie sehr innenpolitische Dinge in den USA, Stichwort auch Zwischenwahlen im November diesen Jahres, eine Rolle spielen. Es könnte auch ein Kalkül in Washington sein, dass auch dies, was man befürchtet, dass dies zu dem derzeitigen Zeitpunkt als Schwäche verstanden würde im Kreml, was ich nicht unbedingt für klug hielte. Aber in der Tat ist diese Frage zunächst mal bei den amerikanischen Freunden anzubringen.
Also da würde ich vielleicht etwas widersprechen. Es ist, was ich mitgenommen habe aus Moskau.
Lieber Herr Kollege.
Nein, Sie wissen gar nicht, was ich sage. Was ich mitgenommen habe aus Moskau ist, dass man sehr wohl Signale aus den USA vernimmt, positiv vernimmt, dass über diese Fragen gesprochen wird. Das hatte ich eingangs gesagt, zum Beispiel INF, dass das neu verhandelt werden soll. Auch das Telefonat jetzt von Putin und Biden am Samstag wird in Russland durchaus, was diese Aspekte angeht, positiv kommentiert. Also da gibt es durchaus Bewegung auf dieser Ebene, neu zu verhandeln. Und da sind wir uns ja auch völlig einig, dass wir das auf jeden Fall unterstützen sollten. Es ist ganz, ganz dringend, dass diese Rüstungskontrollverträge, vor allen Dingen, wenn es um Atomwaffen geht, dass die neu verhandelt und neu abgeschlossen werden.
Aus Sachsen-Anhalt ist uns Herr Thiemann zugeschaltet. Guten Morgen, Herr Thiemann.
Ja, schönen guten Morgen in die Runde.
Bitte schön.
Ich sehe mit einer gewissen Sorge, dass die Darstellung des aktuellen Konfliktes so ein sauberes Gut gegen Böse, Gut die NATO und Böse der Kreml. Das macht mich extrem misstrauisch und ich vermisse etwas Selbstkritisches herangehen innerhalb der Mitglieder der NATO. Wir haben voriges Jahr im Sommer erlebt das sogenannte Afghanistan-Desaster. Das zeigte doch, dass unser NATO-Bündnis durchaus fähig ist, auf der Basis von falschen Einschätzungen der Lage Kriegseinsätze durchzuführen. Und ich vermisse seit dieser Zeit, dass man sich fragt, wie kam es denn zur Fehleinschätzung? Das kann ja einmal fehlerhafte Information sein, siehe damals Kirchhoff beim Irakkrieg. Das kann aber auch sein, eine mangelnde Fähigkeit zu realer Lageeinschätzung strukturell in den Gremien der NATO. Haben wir uns vielleicht an gewisse ideologische Scheuklappen gewöhnt, dass wir immer die Guten sind und die anderen prinzipiell die Bösen? Ich ist jetzt kein NATO-Gremium gewesen, sondern das EU-Parlament, das 2019 diesen haarsträubenden Beschluss gefasst hat. Ursache des Zweiten Weltkrieges wäre das Abkommen vom 23. August 1939 gewesen. Also das ist blanke Geschichtsunkenntnis, die sich in parlamentarischen Mehrheiten niederschlägt. Sollten wir nicht versuchen, etwas realistischer an die lange Geschichte des deutsch-russischen Verhältnisses heranzugehen und zu sagen, wir waren nicht immer die Guten und der Kreml war immer der Böse, sondern es war manchmal genau andersherum. Und da etwas nachdenklicher an das ganze Problem herangehen.
Herr Thiemann, bleiben Sie bitte in der Leitung. Die Frage möchte ich gerne an Frau von Kramon weiterleiten.
Ja, herzlichen Dank. Also zum einen sind wir uns ja einig, dass das, was vor allen Dingen am Ende in Afghanistan gelaufen ist, alles andere als positiv zu bewerten ist. Und ich glaube, das wird auch gerade im Bundestag aufgearbeitet, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das wissen die Kollegen von dort besser. Zweitens hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Selbst wenn in Afghanistan vieles nicht so gelaufen ist, wie man sich das erhofft hatte oder wie man es auch geplant hatte, hat das nichts damit zu tun, dass jetzt Russland alle multilateralen Vereinbarungen brechen kann und seit Monaten die Ukraine bedroht, und zwar massiv bedroht und auch nachweislich so einschüchtert, dass das Land um seine Existenz fürchten muss. Und dann vielleicht noch Ihr dritter Punkt, die deutsch-russischen Beziehungen. Das ist genau das, was der Ukraine gerade Sorge macht. Und das wird in Deutschland häufig vermischt. Wenn wir sagen, wir meinen deutsch-russische Beziehungen, müssten wir eigentlich sagen, es geht um die deutsch-sowjetischen Beziehungen. Und genau dann kommt ja wieder die Ukraine ins Spiel, weil wir als Aggressor gegenüber der Sowjetunion die größten Opfer in diesen Ländern, in der Ukraine, in Belarus und in Polen erzeugt haben. Dort haben die meisten Menschen unter dem Holocaust gelitten. Dort haben die meisten Menschen unter der Wehrmacht gelitten. Und ich finde, genau deswegen hat die Ukraine jetzt auch ein Recht darauf, von uns verteidigt zu werden. Wir müssen uns an die Seite des Schwächeren stellen. Und Sie können doch nicht leugnen, dass es jetzt einen Aggressor gibt und einen, der angegriffen wird. Also deswegen, ich finde, gerade in dem Fall ist Schwarz und Weiß relativ einfach. Oft ist es nicht so einfach. Aber in dem Fall jetzt, wo die russische Armee an der Grenze der Ukraine steht und noch über Belarus und die Seeblockade quasi die Ukraine eingezingelt hat, da finde ich, braucht es keine weiteren Nachweise.
Verteidigen also ohne deutsche Waffen?
Naja, ich meine, die Geschichte ist jetzt hin und her gegangen. Ich fände es gut, wenn wir so eine Art europäische Lösung hätten. Einige europäische Partner können natürlich auch militärisches Equipment liefern. Deutschland hat sich entschlossen, vieles andere zu liefern und hat das in den letzten Jahren auch getan. Ich finde, das kann man schon als EU-Paket insgesamt als gute Unterstützung für die Ukraine darstellen.
Also Frau von Kramon, ich würde vielleicht gerne noch mal sagen, selbst der ukrainische Präsident Zelensky sagt, er hat keine konkreten Informationen über einen Einmarsch Russlands. Und wenn es diese gäbe, möge man sie ihm doch bitte mitteilen.
Dann wundert es mich, dass die Oligarchen schon gestern das Land verlassen haben. Das ist interessant, ja.
Ja, aber das sind die Äußerungen von Herrn Zelensky. Und was Afghanistan angeht, was ich noch mitgenommen habe aus Moskau, ist, dass für die Russen oder für den Kreml die Erkenntnis prägend war, dass die USA unilateral entschieden haben, aus Afghanistan abzuziehen. Daraus haben sie die Konsequenz gezogen, es macht gar keinen Sinn, mit den Europäern zu verhandeln oder primär zu verhandeln, sondern wir müssen direkt mit den USA verhandeln, sonst kommen wir nicht zu stabilen Garantien. So. Und deswegen der Versuch, direkt mit Biden zu verhandeln.
Uns bleiben 3 Minuten. Frage an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zu den russischen Forderungen gehört ein Rückzug der militärisch-technischen Infrastruktur der NATO auf den Stand von 1997. Wie Botschafter Nechayev gesagt hat, als wir die NATO-Russland-Grundakte unterzeichnet haben. Herr Bayer, ich beginne bei Ihnen. Wie kann die gegenwärtige Krise jetzt entschärft werden?
Ja, diese Forderung ist indiskutabel, insbesondere vor dem Hintergrund, dass nach Beendigung des Kalten Krieges die westlichen Staaten und insbesondere unser Deutschland hier massiv die Verteidigungsausgaben runtergefahren haben, während Russland im Grunde genommen als einzigen Wirtschaftssektor, wenn man so will, massiv in eine Aufrüstung der eigenen Militärstrukturen investiert hat. Das ist der einzige relevante Wirtschaftsfaktor, den die neben Öl und Gas haben. Es kann nur so deeskaliert werden, dass Vernunft einkehrt, und zwar auf allen Seiten, bei allen Beteiligten, und wirklich der ernsthafte, auch politische Wille zu einer diplomatischen, politischen Lösung jetzt auch noch gezeigt wird. Und dass keiner sagt, ich muss noch mein Gesicht wahren und deswegen muss ich dieses oder jenes Appetithäppchen, Päppchen bekommen. Wir reden hier über Menschenleben und mit dem spielt man nicht.
Frau von Kramon.
Ich habe volles Verständnis für das Sicherheitsbedürfnis unserer europäischen Partner und Nachbarn. Ich weiß nicht, warum wir die Geschichte revidieren sollen auf Druck von Russlands. Da könnten wir noch auf ganz andere Gedanken kommen. Ich denke, das ist eine denkbar schlechte Idee. Und ich sehe auch, dass das mehrheitlich in der Europäischen Union und unter den europäischen Partnern so gesehen wird. Wenn wir das zulassen, dann wird es keinen Frieden mehr in Europa geben. Das ist ganz klar. Über die Rüstungskontrolle, über Transparenz in Manövern, vieles andere, was die Russen jetzt gefordert haben. Ich glaube, da gibt es unzweifelhaft überhaupt gar keine Bedenken, da denen auch entgegenzukommen. Das ist, glaube ich, das geringste Problem. Aber einen Rückzug der NATO zu Lasten der europäischen Partner, das hielte ich persönlich für sehr gefährlich.
Herr Hunko.
Ja, die russische Seite hat Vorschläge auf den Tisch gelegt, sehr konkrete Vorschläge. Das beinhaltet Maximalforderungen, wie etwa Rückzug auf den Stand von 1997, beinhaltet sehr viel konkrete Sachen auch. Ich finde, man kann nicht sagen, ist indiskutabel, man muss sich an einen Tisch setzen und ernsthaft darüber verhandeln. Es gibt keinen anderen Weg für Frieden in Europa.
Dank für die Diskussion unseren Hörerinnen und Hörern und unseren Gästen Viola von Kramon, Europaabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen, Peter Bayer, CDU-Bundestagsabgeordneter, und sein Parlamentskollege André Hunko von der Linkspartei.